wieder dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das wirklich viele betrifft, aber noch viel zu selten wirklich verstanden wird, nämlich unsere Hormone und welchen Einfluss sie auf unser Leben, unsere Gefühle und auch auf unsere Arbeit haben. Ich spreche heute mit Birte Böckel aus Berlin. Birte ist Hormoncoach, vierfache Mutter und hat selbst auch eine sehr intensive hormonelle Reise hinter sich, geprägt von gesundheitlichen Herausforderungen, Fehldiagnosen und der langen Suche nach Antworten. In diesem Gespräch erfährst du, wie eng hormonelle Balance mit unserem Wohlbefinden, unserer mentalen Gesundheit und auch unserem Berufsleben verbunden ist. Und Birte teilt ganz offen ihre persönliche Geschichte und zeigt, warum sich so viele Menschen, vor allem eben Frauen, mit ihren Symptomen alleingelassen fühlen und was wir konkret tun können, um wieder in unsere Kraft zu kommen. Auch ich habe aktuell die Erfahrung gemacht, dass sich Dinge verändern, sehr schnell, wenn man gar nicht damit rechnet. Nur weil ich mein Leben lang eher niedrigen Blutdruck hatte, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass Bluthochdruck in den Wechseljahren einmal ein Thema für mich werden könnte. Aber tada, da ist er. Und ja, nun muss ich halt gucken, wie ich mit dieser Veränderung umgehen kann und wie sich diese auch auf bestimmte Bereiche meines Lebens auswirken wird. Also deswegen, mir ist es super wichtig, dass wir ein Bewusstsein für die eigene Gesundheit entwickeln und auch in der Arbeitswelt eine Offenheit dafür entwickeln. Also dass wir anfangen, über solche Veränderungen zu sprechen, uns austauschen und wirklich gemeinsam Wege für eine gute Zusammenarbeit oder ein gutes Zusammenleben finden. Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge. Ja, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit unserem Gespräch. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du Fragen oder Rückmeldungen hast, wenn du mir schreibst oder einen Kommentar hinterlässt. Also viel Spaß mit dem Gespräch. Liebe Birte, willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Liebe Maite, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ja, ich habe dich ja letztens auch bei einem Vortrag erleben dürfen. Das war so ein Business Lunch. Und da habe ich deinen Vortrag schon einmal verfolgen dürfen über das ganze spannende Thema Hormone und so weiter. Da kommen wir ja gleich zu. Aber jetzt ist erstmal die Frage: Wer bist du überhaupt? Was hat dich so geprägt? Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Also so in Kurzfassung, das wäre ganz schön.
Ja, zum Glück konnte ich üben, die Kurzfassung, weil eigentlich ist es, glaube ich, nicht, es ist einfach zu viel, um eine Kurzfassung daraus zu machen. Aber ich mach's mal. Ich komme eigentlich aus dem medienpädagogischen Bereich. Ich habe vier Kinder. Ich habe immer viel zu tun gehabt und war zufrieden. Und dann bin ich in Corona zufälligerweise in einer Arztpraxis gelandet, muss man echt sagen. Ich wollte einfach irgendwas tun. Und habe dann über 3 Jahre eine Arztpraxis mit aufgebaut in Kreuzberg, einfach weil das wie nach Hause kommen war. Das war irgendwie so, okay, Medizin ist dein Feld, du bist hier genau richtig, hättest anscheinend Medizin studieren sollen oder auch nicht, keine Ahnung, ist ja immer so gut, wie es ist, ne? Aber im Nachhinein habe ich gedacht, ach okay, ne? Ich dachte, ich mache da so ein bisschen Karten einlesen und dann habe ich aber, die Ärztin, war halt niemand da außer mir, keiner wollte arbeiten sozusagen, die hatte einfach niemanden, du musst jetzt Blut abnehmen, du musst jetzt ein EKG schreiben, du musst jetzt eine Blutung machen, du musst jetzt Diabetes testen, du musst das, kannst du bitte mal nach den Blutwerten gucken? Das war so, okay. Und das hört sich jetzt vielleicht eingebildet an, aber es war wirklich so, ich konnte das alles. Also ich kann Blut abnehmen und kann diese Dinge einfach alle tun, ohne dass sie mir auf irgendeine Art und Weise Angst gemacht haben oder auch irgendwie, dass ich dachte, oh mein Gott, was tue ich hier? Sondern das war irgendwie so, sie hat es mir alles mal gezeigt und dann habe ich gedacht, okay, ja, das ist mein Ding, das kann ich, das mache ich. Und während dieser Zeit habe ich aber auch selber extreme hormonelle Probleme bekommen. Also mir ging es wirklich schlecht, richtig schlecht und es konnte mir keiner helfen. Also die Ödysee ist quasi schon eine eigene Geschichte wert. Ich hatte wirklich alles, also von gerissener Halsschlagader über Herzinfarkt, über am Ende MS, also Multiple Sklerose und durch meinen damaligen Progesteronmangel war ich so in Panik, dass ich auch wirklich überzeugt war, das ist so. Also das ist definitiv Fakt und wow. Ich werde auch daran sterben. Also, das hört sich so absurd an, aber jede Frau, die das schon erlebt hat, die weiß, wenn man da drin steckt, no way out. Ja, einfach alleine da irgendwie rauszukommen, das ist unfassbar schwierig, ne? Und das hat richtig lange gedauert und da bin ich immer noch Sheila Delis für ihr Women on Fire Buch sehr dankbar, weil das war auf dem Urlaub, Reise. Das war der Game Changer, das war der Wendepunkt, das war das, aha, okay, das ist es, ne? Das ist es, okay. Und das war irgendwie dann auch natürlich immer noch nicht einfach, weil, na dann finde mal jemanden, ne? Das ist jetzt 7, 8 Jahre her, da war das Bewusstsein für Wechseljahre und Hormone echt noch ein anderes, muss man sagen. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich da irgendwie Hilfe gefunden habe, ne? Im Prinzip habe ich mir eigentlich selbst geholfen. Ich habe dann eine Ausbildung bei der Marianne Krug gemacht. In Frankfurt ist die. War die erste, die so Hormoncoaching angeboten hat. Und eigentlich dürfen das nur Ärzte und Heilpraktiker, aber weil ich halt in der Arztpraxis gearbeitet habe, haben sie damals eine Ausnahme gemacht. Und später habe ich dann ja auch noch den Heilpraktiker gemacht. Das habe ich dann einfach irgendwie noch dran gehängt, weil ich dachte, okay, ne, wenn du jetzt eine eigene Praxis irgendwann und du willst dann nur noch Frauen beraten, ich konnte das in der Praxis auch ein bisschen, aber um das dann wirklich auch ganz ausschließlich zu machen, habe ich dann irgendwann meine eigene Praxis gegründet vor 2 Jahren und bin, ja, also ich habe ausreichend viel zu tun, vorsichtig formuliert, ne? Es ist wirklich so, dass der Bedarf riesig ist und es immer noch nicht allzu viele gibt, die sich, sag ich mal, es gibt jetzt schon einige, die so die Basics vielleicht kennen, ne? Die wissen, bioidentische Hormone kann man zum Beispiel nutzen. Aber sobald es ein bisschen komplexer wird, ist dann die Auswahl an Ärzten oder Therapeuten, die dann weiterhelfen können, schon noch sehr, sehr klein. Ja. Genau, ja, und da bin ich sozusagen über den eigenen Lebensweg und meinen Progesteronmangel bin ich dann an die Hormone gekommen, habe da die Ausbildung gemacht, habe dann noch eine Nährstofftherapeutenausbildung gemacht, habe ein riesiges Netzwerk mir auch aufgebaut in den letzten Jahren. Wir tauschen uns zum Glück viel und gut aus. Es gibt tolle weitere Therapeuten, die sich damit beschäftigen. Und jetzt denke ich halt, ja, warum jeder Frau immer alles einzeln erzählen, ne, wenn wir doch eigentlich dieses Wissen im größeren Stil erstmal rausbringen müssen, um dann die Zeit auch für die individuellen Themen zu nutzen. Ne? So ist es ganz oft so, dass ich manchmal habe ich 8, 9 Patientinnen am Tag und ich erzähle wirklich neunmal das Gleiche. Erstmal den ganzen, ich sag mal, Urschleim, ne? Was ist ein Zyklus, was sind Hormone, wo muss es hin? Wo ich denke, das müssen Frauen im Vorfeld wissen. Ne? Da müssen wir hin, dass sie sich so, zumindest so mit ihrem Körper und der Situation auskennen.
Ja, das stimmt. Und ich finde ja auch, es ist, ich glaube, wenn man in dieser Hormonbubble thematisch so ein bisschen drin ist oder da mehr reinkommt, dann ist es vielleicht, meine Vermutung auch diese Wahrnehmung, ne, dass du dann denkst, ah ja, es kommt ja immer mehr. Aber ich arbeite in meiner Beratung arbeitspsychologisch mit Frauen, die sind immer, also ganz oft der Meinung, sie haben jetzt einen Burnout oder sie sind also völlig überlastet und sind sie auch, ja. Und völlig am Ende krank, haben alle möglichen Symptome und kein Mensch kommt darauf, dass es vielleicht gerade in diesem Alter so um die 50 an den Hormonen liegen könnte. Und da denke ich immer schon so, wieso bin ich jetzt diejenige, ne, die dann immer auf dieses Thema kommt? Warum kommen die nicht mal mit dem Thema auch in die Beratung? Aber das ist, glaube ich, noch nicht so verbreitet. Und auch egal, zu welchen Ärzten die geschickt werden, da kommt irgendwie keiner mal mit diesem Thema Hormone. Also deswegen finde ich es super wichtig, auch arbeitspsychologisch dich damit reinzuholen, ja, weil ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, so ein Game Changer. Ja? Und viele Frauen, die werden in OPs geschickt, die werden sonst wie behandelt, kriegen Medikamente und sonst was, aber auf das Thema Hormone stößt irgendwie keiner, ja.
Ja, und das ist eigentlich faszinierend, dass es jetzt schon wieder so eine Bewegung gibt, ne? Und da habe ich mich heute Morgen schon irgendwie so ein bisschen drüber geärgert, wo die Ersten schon wieder sagen, oh, diese Wechseljahre und mein Gott, jetzt mach doch mal nicht so ein Riesendrama da draus und so, ne? Wo ich echt sage, so, wer ist das? Ne? Wer schreibt sowas? Das sind ja auch große Zeitungen, Zeitungen, die ich auch zum Beispiel ganz gut finde zum Teil und so. Aber wo ich so denke, was steckt denn hier dahinter? Ne? Ich meine, wir wissen jetzt schon so viel über das Thema und wir wissen, wie elementar es ist. Ne? Warum geben, wollen wir nicht, sind wir nicht bereit, dem auch den Raum zu geben? Ja, weil also ich liebe ja diesen Aspekt der Natürlichkeit. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz meine 3 Sätze, die ich echt gerne loswerde, weil ich habe das Gefühl, viele haben noch nie darüber nachgedacht. Ne? Wir reden hier nicht mehr von einem natürlichen Vorgang. Ja, ist immer so, die Wechseljahre sind ein ganz natürlicher Prozess. Ne? Die Pubertät ist ein ganz natürlicher. Ja, irgendwo schon. Ne? Aber unsere Lebensumstände haben uns weit davon weggebracht, dem quasi auch, also diesen natürlichen Prozess auch nachzugeben, sage ich mal, oder den zu leben. Ne? Also ein natürlicher Prozess wäre ja, ein junges Mädchen mit 16 bekommt ein Kind. Ne? Da gibt es, die Natur kennt doch nicht die Verhütung, die weiß nichts von der Pille. Die geht immer noch davon aus, ne, dass die jungen Mädchen schwanger werden. Das können die dann auch in der Regel ganz gut. Ne? Könnten sie ganz gut. Wollen sie aber gar nicht. Auch voll in Ordnung, ne? Um Gottes Willen. Ich habe eine 18-jährige Tochter. Ne? Aber dann zu sagen, ja, das ist irgendwie natürlich. Ne? Das stimmt halt einfach nicht. Und das ist mit den Wechseljahren, ehrlich gesagt, und das ist ein bisschen trauriger, der Umstand, genauso, weil es ist nun mal nicht vorgesehen, dass irgendwie fast alle Frauen so alt werden. Ja? Mhm. Es ist für die wenigsten vorgesehen, ein Lebensalter von 80 oder 70, 80 zu erreichen. Ne? Vor 200 Jahren sind wir alle im Durchschnitt 45 geworden. Ja? Das ist das, was, ja, was so, sich so, sag ich mal, in so einem inneren Uhrwerk abspielt, wo wir ja dann gar nicht mehr drauf eingehen. Ja? Das heißt also auch, dieser Zustand, den wir jetzt erleben, nämlich die Hälfte unseres Lebens, ohne diese Hormone leben zu sollen, ne, ist eben nicht natürlich in der Regel. Es ist es nun mal nicht. Und es gibt welche, die kommen super klar. Ja? Die kommen ohne Hormone oder die haben vielleicht auch ein bisschen mehr noch, wie auch immer sich das gestaltet, meistens ja genetisch, kommen ohne gut aus. Aber wenn man ehrlich ist und wenn man die Frauen alle richtig aufklären würde, auch über, was sind denn Symptome, ne? Da fängt es ja schon an, dann wäre es wirklich eine ganz kleine Zahl. Ja? Und dann finde ich es schon ein bisschen ärgerlich, dass man jetzt schon anfängt und sagt, jetzt stellt euch mal nicht so an. Kommt Leute, ne? Weiterhin Augen zu und durch, das kennt ihr doch, ihr Frauen, das habt ihr doch, macht ihr doch total gerne, das könnt ihr doch richtig gut durchhalten, hinnehmen, ne? Alles, was es so gibt. Ich bin jetzt auch nicht so eine überemanzipierte Person eigentlich, ne? Ich habe mich immer als sehr selbst, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann alles machen in meinem Leben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier ärgert es mich schon an vielen Stellen, dass ich denke, das ist jetzt nicht mehr fair. Es ist auch nicht gleichberechtigt. Ja? Weit entfernt von gleichberechtigt für uns Frauen. Und dann zu wissen, es gibt eigentlich eine relativ einfache Lösung. Ne? Man macht das ja mit anderen Alterserscheinungen, nennen wir es mal vorsichtig. Ne? Ich meine, viele unserer ganz allgemeinen Alterserscheinungen kommen ja auch nur aus dem Grund, dass wir so alt werden. Ne? Die würden ja, wenn wir nicht so alt werden, gar nicht, der ganze Verschleiß, sage ich mal, auf allen Ebenen, ne? Findet ja nur statt, weil wir so alt werden. Auch weil wir uns schlecht ernähren und zu wenig bewegen, klar. Ne? Deswegen kommt es immer früher. Aber der findet ja auch statt. Da machen wir doch auch was. Wir sagen ja auch nicht zu den Leuten mit Arthrose, nee, wir operieren dich nicht. Das ist doch ganz natürlich. Jetzt stell dich doch mal nicht so an mit deinen kaputten Knien. Das lassen wir jetzt einfach mal. Ja, ist doch nicht so schlimm. Ja. Ne? Mhm. Oder Diabetes und all die anderen Sachen. Ja? Das behandeln wir doch auch, ja, ohne Punkt und Komma. Ne? Weil wir wissen, dass es den Menschen mehr Lebensqualität gibt. Und ich habe jetzt wirklich natürlich auch den Hardcore-Impact von diesen Frauen. Ich sitze den ganzen Tag da. Aber das sind tolle, selbstständige, wirklich auch aktive Frauen, ne, die ihr Leben in die Hand genommen haben, die immer es irgendwie gut gemacht haben, ne, die auch wirklich vielen schwierigen Situationen irgendwie Herr werden konnten, ne, die gut durchgehalten haben und die jetzt sagen, nee, ich kann nicht mehr, es geht nicht so, ich mag auch nicht mehr. Und im besten Fall halten die halt durch. Ne? Die machen aber folgende Dinge nicht, Karriere. Ne? Die machen, also die sind froh, wenn sie den Alltag stemmen. Ne? Ich meine, es gibt eine Riesenstudie, die sagt, 30% wollen aufhören oder zumindest ihren Job verkürzen. 30% von wie viel Millionen? Hallo, von welcher Zahl reden wir? Das ist ja keine Minderheit, nicht mal eine kleine Gruppe, die nicht mehr kann. Ne? Ja, das ist doch Wahnsinn. Ja? In jedem anderen Bereich würden alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Oh mein Gott, was können wir tun? Ne? So, und die andere, und dann haben wir ja noch ein Drittel, was leichte Beschwerden hat, wo ich immer denke, wenn alle Frauen, also selbst die sagen, ich habe keine, nee, ach, ich bin noch voll gut durch bis jetzt. Und dann hören sie mir eine halbe Stunde zu und danach kommen sie an und sagen, ich sage mal so 9 von 10. Bei 9 von 10 Frauen, die sagen, ich habe keine Beschwerden, kommen danach an und sagen, ich glaube, ich würde doch mal gucken. Also jetzt, wo du so erzählt hast, was denn so alles dazugehört, da habe ich so das Gefühl, das könnte doch irgendwie zusammenhängen. Ne? Und ich will ja gar nicht jeder Frau Probleme oder Symptome unterschieben, ne, und sagen, ja, wenn du nur lange genug hinguckst, findest du schon welche. Ne? Aber dieses Arrangieren, ne, das haben wir so krass gelernt. Und das Arrangieren sorgt nicht dafür, dass wir zusammenbrechen. Deswegen stört es keinen. Das Arrangieren sorgt nur dafür, dass wir zum Beispiel keine Karriere machen. Und ich meine, jetzt bin ich ein bisschen feministisch, aber ich sage mal so, wenn die Frauen in dem Alter nicht in der Lage sind, aktiv und vor allem kreativ, weil ihr Hirn irgendwie nicht mehr funktioniert, weil sie sich nicht mal merken können, warum sie ins Zimmer gelaufen sind, ne? Weil sie keine Energie haben, weil sie jahrelang nicht schlafen. Ne? dass die keine Karriere machen, dass die nicht da rausgehen und Wirtschaft und Politik mitgestalten. Das ist doch klar, oder? Mhm. Und wann, in welchem Alter sollen das die Frauen denn machen? Mit 25? Nein, da fehlt die Erfahrung. Mit 35 sind die Kinder klein. Aber mit 45 wäre es genau das richtige Alter.
Mhm. Ja, und dann, also ich denke auch, dieser Punkt, ja, da muss ich jetzt durch. Das höre ich so oft. Naja, oder ich bin da bin ich zum Glück schon durch. Ja, also das heißt, es wird als so eine Spanne gesehen. Da muss ich jetzt durch, das muss ich irgendwie aushalten und dann wird alles wieder gut. Also es ist kein Bewusstsein da, weder bei den Frauen oder bei vielen Frauen nicht, als auch überhaupt in der Arbeitswelt, bei den Männern, in der ganzen Gesellschaft nicht. Ja, und da können wir vielleicht gleich nochmal dazu kommen, ja. Welche Symptome sind das denn, die dir so die meiste Zeit über begegnen und vielleicht auch Symptome, wo man denkt, ach, das hat damit auch zu tun. Ja? Mhm. Also das wäre vielleicht auch nochmal spannend zu schauen, welche Symptome sind das und dann können wir auch nochmal schauen, was kann ich denn jetzt tun? Ne? Also du hattest ja auch eine, oder bist immer noch dabei, glaube ich, eine App zu entwickeln und da kannst du vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen.
Sehr gerne, genau. Mhm. Also bei den Symptomen ist es ja so, ich glaube, man hat über 100 gezählt. Ne? Die klassischen kennt jeder, ne? Hitzewallungen. Aber Hitzewallungen kommen zum Beispiel wirklich erst ganz zum Ende häufig. Ne? Die sind selten schon in der Perimenopause. Ich sag mal so, vom physiologischen Verlauf ist es so, dass das Progesteron in der Regel als erstes sinkt. Ne? Ich meine, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ganz ehrlich, ne? Da muss man auch wirklich gucken. Jede Frau sollte einmal so einen Hormonstatus zum richtigen Tag, auch mit der richtigen, mit dem richtigen Hintergrund, da komme ich gleich zu meiner App, machen. Aber im Grunde ist es schon so, dass man sagt, ab 35 sinkt das Progesteron. Ja, und einige Frauen merken das mit 35 halt, ne? Oder mit 39, so wie ich, ne? Wo dann keiner darauf kommt, dass es halt Progesteronmangel sein könnte, ne? Weil das halt hauptsächlich sich auf einer mentalen Ebene oft abspielt. Also es könnten auch starke Blutungen sein, ne? Also eine Frau, die sehr stark und immer mehr blutet und immer länger blutet, das könnte auch ein klassischer Progesteronmangel sein. Das hat natürlich dann so eine Verkettung, ne? Das führt dann bis zur Schilddrüsenthematik, weil ohne Eisen, ne, läuft das ganze System wirklich, also Müdigkeit, Haarausfall, Schilddrüsenunterfunktion, das kann dann Depression, also da hängt dann ja alles dran. Ne? Das heißt, am Ende ist es vielleicht nur die starke Blutung, weil ich meine, ein Eisenstatus wird auch wirklich, finde ich, sehr stiefmütterlich behandelt, muss man sagen. Ne? Das ist, häufig sehe ich junge Frauen mit schlimmen Eisenwerten, wo jeder sagt, noch ist er noch in der Range, ist doch gut und wir wissen schon lange, dass es kein guter Wert ist. Mhm. Aber auch mit echten erniedrigten Werten durch die Gegend rennen. Ne? Also das ist dann eine Verkettung. Die hat einfach ein bisschen Progesteronmangel, dadurch blutet die mehr und manchmal ist es dann auch, dass davor hat sie es kompensieren können, weil sie jung ist und dann kippt das. Ne? Und dann ist halt genau das bisschen Progesteron an einer anderen Stelle aber das Problem. Aber häufig sind es die Gereiztheit, ne? Dieses unausgeglichen sein, ne? Und dieses, das hatte man früher 2 Tage, das werden dann 5, das werden dann 7 und irgendwann hat man das Gefühl, boah, wann ist nochmal die Zeit, wo ich mich gut fühle? Ne? Die wird immer kleiner. Angstzustände, Panikattacken, ganz häufig, ja. Und ganz großes Thema Schlaf. Und wenn wir ehrlich sind, ich meine, was hängt nicht an einem guten Schlaf? Ne? Mhm. Also da kann man ja dann alles, ne? Wie krank Schlaflosigkeit macht, da gibt es ja wirklich ausreichend Studien, ne? So, und dann sehe ich die Frauen mit der Symptomatik häufig mit Schlafmedikamenten, auch manchmal mit Antidepressiva versorgt, ne? Aber zu sagen, komm, ist doch auch nicht so, ne? Also das Hormon schadet ja jetzt erstmal nicht, ne? Wenn du jetzt immer ausprobierst, ob du damit schlafen kannst, aber was wir für einen Impact hätten für deine Gesundheit, das sehe ich oft nicht, ne? Das wird den Frauen nicht angeboten. Also ich hatte in meiner Praxis noch keine Frau, die mit 38 und Schlafstörungen zu mir kam und gesagt hat, meine Frauenärztin hat mir Progesteron verschrieben. Die gibt es bestimmt. Die kommen natürlich auch nicht zu mir dann, weil die haben ja jemanden tollen. Ne? Ja, aber es ist nicht im Kopf. Ich hatte zum Beispiel doppelten Tinnitus, weil ich wahrscheinlich auch schon zu den Frauen mit Anfang 40 gehört habe, die auch schon Östrogenschwankungen hatten, starke. Und das verändert halt die Gefäße. Und zwar ist Östrogen dafür zuständig, dass sich Gefäße weiten. Und wenn du starke Schwankungen hast, also wenn das zum Beispiel mal richtig abfällt, kann es halt alles Mögliche an den Gefäßen machen. Besonders häufig, wundervoll auch, hatte ich auch, Herzstolpern oder Herzrasen.
Du hattest alles, ne?
Ja, also genau, aber ich meine, ich habe halt ein EKG bekommen, mehrmals. Ne? Ich hatte auch, ja, wie gesagt, den Verdacht auf Herzinfarkt und alles, aber keiner hat gesagt, naja, es könnten auch die Östrogene sein, die schwanken, du bist jetzt 39 oder 41 war ich. Das an keinem Punkt, also ich glaube, ich habe 8, ich habe es mal durchgezählt, 8 Ärzte, unterschiedlich. Irgendwann war allen nicht mehr, alle wussten nicht mehr eigentlich, ne? also wirklich Orthopäde, Gynäkologe, drei Hausärzte, Orthopäde, Endokrinologe, habe ich schon gesagt. Also wirklich überall. Ne? Kein einziger hat jemals das Wort Wechseljahre in die Hand genommen.
Aber das kenne ich. Ja, das kenne ich auch ganz persönlich. Ich hatte dieses Symptom Frozen Shoulder. Ja, das sind Schmerzen, das kann man nicht beschreiben. Ja, ich bin zweimal nachts in der Notaufnahme gelandet im Krankenhaus und dann habe ich gebettelt, die sollen mir jetzt endlich Schmerzmittel, aber ausreichend geben. Ja, dann ist mein ganzes System zusammengebrochen von diesen Schmerzmitteln, die ich gar nicht vertragen habe. Aber immerhin waren die Schmerzen weg. Und keiner ist drauf gekommen, weder im Krankenhaus, noch dann beim Orthopäden, noch beim Hausarzt, noch sonst wo. Ja, die wollten mich halt operieren an der Schulter. Das wird dann oft, glaube ich, gemacht.
Ja.
Und ich hatte auch noch so andere Sachen, ne, am Knie Schmerzen. Und dann sagt der Orthopäde, naja, müssen wir halt mal die Muskeln ein bisschen massieren und so. Wo ich denke, hä? Ne, so im Rückblick jetzt. Okay, der hat einfach niemals sich mit Wechseljahren beschäftigt. Never ja. ever. Der ist eine Koryphäe vielleicht in bestimmten Bereichen, aber das hat er nicht mitgedacht, ne?
Ja, und da muss man jetzt auch ein bisschen die Ärzte in Schutz nehmen, weil ich bin auch niemand, der jetzt, ich werde nicht entschuldigen für unser Problem finden, ne? Nee, sondern wenn
die dann lernst du halt, auch nicht.
Genau, ne? Es ist halt auch ein System, was auf Männer orientiert war, das wissen wir, ne? Alles wird an Männern getestet. Der Gedanke dahinter war ja gar nicht so ein gemeiner, so wir wollen die Frauen nicht, sondern wir wollen sie schützen und whatever, ne? Dass es am Ende nicht gut gelaufen ist, ist natürlich jetzt ersichtlich. Ja. Aber es gibt, also ich habe mich mal unterhalten mit einer Gynäkologin auch, es gab bei ihr eine einzige Vorlesung zu Wechseljahren und es war keine Pflichtveranstaltung. Das heißt, du musst als Gynäkologin in deiner medizinischen Laufbahn nicht eine einzige Vorlesung zu Wechseljahren besuchen. Es gibt keine Fragen. Oder ich sage, vielleicht kam irgendwo mal am Rande eine vor. Vielleicht hatte die was mit Wechseljahren zu tun. Sie weiß es nicht. Sie hat ja keine Ahnung von Wechseljahren. Ne? Und das muss man sich ja mal überlegen, weil ich meine, die Zeit, in der wir in den Wechseljahren sind, die ist ja viel länger als die Zeit, die wir zum Beispiel Kinder kriegen können. Ja? Also, ne? Aber wie gesagt, es ist nicht. Deswegen, und das System, es ist auch sehr extrem komplex. Ne? Man muss es ja sagen. Also, wir haben jetzt ja ein paar Symptome genannt, um vielleicht nochmal kurz darauf zurückzukommen. Also, ne, das sind so die klassischen Progesteronsymptome, die sich auf einer mentalen Ebene abspielen, häufig oder halt, wie gesagt, über diese starken Blutungen. Aber es können auch Nackenverspannungen sein. Ne? Also, es ist wirklich, manchmal ist auch der Zuckerstoffwechsel betroffen. Ne? Das ist wirklich ganz individuell auch, muss man sich anschauen. Und dann kommt aber auch schon bei vielen Frauen, nicht bei allen, aber bei vielen, ein schwankender Östrogenspiegel dazu. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei dir vielleicht geguckt hätte und du hättest jetzt gelernt, dass jemand sagt, pass auf, wenn du in die Wechseljahre kommst, solltest du mal anfangen, deine Symptomatiken zu tracken, weil wir haben ja einen Zyklus. Ein Zyklus, in dem Hormone bestimmte Spiegel erreichen oder eben nicht. Und vielleicht macht es ja Sinn, deine Symptomatik sich mal im Zusammenhang zu deinem Zyklus anzuschauen, weil dein Östrogenspiegel ja häufig um die, also der sinkt ja um deine Periode herum. Also vor deiner Periode setzt der, ne, fällt der ab, dann bleibt er eine relativ lange Zeit physiologisch ziemlich niedrig, um dann erst wieder anzusteigen. Viele Frauen haben in der Zeit ganz wenig oder gar keinen Östrogen mehr. Und wenn da die Symptomatik verstärkt ist, und das kann man wundervoll sehen dann, ne? Also da macht man dann halt einfach mal die passenden Kreuze und guckt sich das an und sieht, ach guck mal, die Gelenkschmerzen. Und das ist natürlich nicht, wenn du schon eine Frozen Schulter hast, sondern das musst du natürlich ein bisschen früher machen. Ne? Die fangen ja langsam an. So, dann siehst du, ne, bei Frauen, ach guck mal, die sind immer in dem Bereich. Ich meine, Rheuma findet jetzt nicht immer um die Periode herum statt. Ich vereinfache das jetzt viel. Es ist nicht immer so, nicht so einfach, wie ich es jetzt beschreibe. Ne? Aber ich finde, man ist ja mit anderen Medikamenten oder Operationen auch so schnell dabei. Ne? Warum nicht diesen Bereich erstmal abklopfen? Ne? Erstmal das schauen. Das ist doch früh möglich. Es ist präventiv möglich. Es ist kostenfrei möglich. Ne? Und dann kann man doch vielen, vielen Frauen, wahrscheinlich so wie die auch, also meine Mutter hat sehr spät zum Beispiel diese Frozen Shoulder gehabt, war auch nie auf Hormonen zu der Zeit. Und nachdem sie damit angefangen hat, brauchte sie auch keine OP mehr und nichts mehr. Ne? Und ihre Gelenkschmerzen waren passé. Ja.
Was ist denn mit Bandscheibenvorfällen? Geht es auch mit da rein?
Klar, also im Prinzip alles ist jetzt nicht so der Klassiker. Ne? Ein Bandscheibenvorfall ist ja oft eher eine häufige Überbelastung. Ne? Also was die Östrogene ja machen, ist sozusagen an den Gelenken vor allem auch ganz unterschiedlich. Ne? Das kann über mehr Entzündlichkeit, über weniger Gelenkflüssigkeit, über alle möglichen Prozesse kann das diese Gelenkschmerzen auslösen. Ne? Das heißt, Also so pauschal würde ich es nicht sagen, und ein Bandscheibenvorfall ist jetzt nicht der klassische Befund. Ich würde es aber auch nicht so 100% ausschließen. Ne? Das wäre dann eher vielleicht eine Verkettung von Umständen. Ne? Also sagen wir mal so, ne? Wenn du jetzt an einer anderen Stelle immer Schmerzen hast, hast du vielleicht eine Fehlhaltung, überlastest dich an einer anderen Stelle und so weiter. Ne? Also, aber so konkret würde ich jetzt sagen, im direkten Zusammenhang ist mir zumindest nicht bekannt, aber ich würde auch nie behaupten, dass ich alles weiß. Ne? Das ist ein Feld, das ist sehr komplex und sehr groß, und da fehlt uns auch leider noch viel an Forschung. Ne?
Ja. Und wenn man sowas beobachtet, ne? Also sagen wir mal, die Frauen oder überhaupt Menschen werden da bewusster und schauen dann, ah, ich tracke das mal. Und was können sie dann tun? Was sind dann so die nächsten Schritte, wenn man diese Gedanken auch überwunden hat, die immer noch herumschwirren, so, oh, Hormone, das ist ja was ganz Schlimmes. Das kommt ja, wie die Sheila DeLisle ja auch erklärt hat, aus früheren Zeiten, wo diese Studien, also die sind ja nicht so gut gelaufen, ja, auch an Frauen getestet worden, die schon viel zu alt waren oder die schon Brustkrebs hatten oder wie auch immer, ja. Also das heißt, dieses Image von den Hormonen ist ja weiterhin kritisch, ja. Also es ist ja noch nicht so, dass man sagt, oh ja, klar, dann nehme ich die. Ja, viele sagen ja, nee, Hormone, nee, auf keinen Fall, ja.
Genau, also es gibt diese große WHI-Studie, ich glaube, da wurde auch schon genug drüber geredet, die wurde dann ja irgendwann nochmal so neu aufgearbeitet und wurde sich auch nochmal entschuldigt dafür, ne, wenn man sich auch mal überlegt, was das bedeutet hat. Dazu muss man natürlich sagen, dass das, was damals als Hormone genutzt wurde für eine HRT, auch nicht vielleicht das Beste war. Ne? Trotzdem wurde sie komplett, sage ich mal, überreizt ausgewertet oder überängstlich oder ja, keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Ne? Im Nachhinein weiß man, dass es so bestimmte Faktoren gibt, die vielleicht problematisch sind. Dazu gehört aber nur selbst erlebter Brustkrebs. Ne? Das ist eigentlich, also klar, wenn man jetzt extrem krank ist, wenn man eine krasse Leberbelastung hat, ne? Weil die Hormone immer auch die Leber ein bisschen belasten. Ne? Oder wenn man auch mit der Gebärmutter Probleme hat, ne, zum Beispiel durch starke Blutungen, nicht stillbare Blutungen, dann ist es mit den bioidenten Hormonen manchmal etwas schwierig. Aber sonst, ja, also ich habe es immer wieder, dass die Frauen sagen, ja, ich habe jetzt gerade einen hohen Blutdruck bekommen, ich darf jetzt die Hormone nicht mehr nehmen, wo ich sage, nein, stopp, du hast den hohen Blutdruck, ja, weil dir die Hormone fehlen, bitte, bitte, ne, lass uns mit einem Arzt reden, sonst wird das ja nicht besser. Ne? Also, wir wissen, dass es sozusagen wenig Kriterien gibt, warum man da keine Hormone ausprobieren sollte, wenn man denn welche braucht oder haben möchte. Und im Prinzip ist es so, dass es eigentlich auch ein ganz minimales Risiko nur gibt. Ne? Was wir jetzt aktuell wissen durch zwei große Studien mit bioidenten Hormonen ist, in der einen Studie kam kein signifikant erhöhtes Risiko für Brustkrebs raus, in der anderen war es, glaube ich, zwei oder drei auf Fälle mehr auf 1000 Frauen. Wobei man jetzt immer mehr sieht, dass es dann natürlich auch eventuell mit dem nicht ausreichend hohen Östrogen zusammenhängt. Ne? Viele Frauenärzte geben halt sehr viel Progesteron, um die Gebärmutterschleimhaut zu schützen, und wenig Östrogen. Ich bin jetzt überhaupt kein Wissenschaftler, ne? Aber es gibt Studien, die belegen halt, und wir wissen ja, also belegen, dass zu wenig, also dass es vielleicht mit der Menge an Östrogen zusammenhängen könnte auch. Ne? Weil reine Östrogengabe, ja, sorgt für weniger Brustkrebs. Also das hat man in der Studie damals schon gesehen. Ne? Und die Studien sind ja nicht so aufgesplittet, dass wir sehen können, wie viel Progesteron- und Östrogenspiegel hatten die denn. Ne? Also das wäre jetzt der nächste Schritt, zu gucken, okay, von denen, die jetzt mehr Brustkrebs bekommen haben, waren die denn vielleicht mit einem Hub Östrogen und einer hohen Dosis Progesteron ausgestattet? Spekulation. Ne? Ich glaube schon, aber dass wir in der Lage sind, das so einstellen zu können, dass es eben kein Risiko birgt. Ne? Und dass wir, und dann muss man ganz ehrlich sagen, gibt es wenig Frauen, die nicht davon profitieren könnten. Ne? Weil wir einfach wissen, dass vor allem das Östrogen, also sagen wir mal, die Frau hat keine mentalen Probleme, dann könnte man ja noch sagen, okay, aufs Progesteron verzichten wir. Ne? Aber das Östrogen ist entscheidend. Ne? Das Östrogen ist ein Stoff in unserem Körper, der fast überall wirkt. Ne? Also vom Gehirn bis in die Fußzehe. Und dann ganz ohne auszukommen, ist eine Challenge, würde ich sagen, ja. Dann, okay, aber dann muss man die auch so annehmen und sich sagen, ey, das ist eine Herausforderung für meinen Körper. Das ist nicht natürlich, das steckt ja nicht einfach so weg, sondern ich muss gucken, wie schaffe ich das denn? Ne? Mit
Na
richtig
klar.
vielen guten anderen Dingen vielleicht, ne? Unfassbar gesunden Ernährung, ne? Und am Ende natürlich auch mit der richtigen Genetik, müssen wir ja sagen, ne? Weil Osteoporose kann ich natürlich ein bisschen versuchen zu verhindern, indem ich mich gut ernähre, ne? Indem ich vielleicht auf Kalzium, auf ausreichend Vitamin D, auf Bor und so weiter achte, ne? Aber am Ende ist es auch viel Genetik, ne? Und natürlich auch einfach das Alter. Und wenn uns da die Östrogene fehlen, wir wissen, wenn wir keine haben, dann bauen wir Knochen ab. Ja, fast jede Frau baut dann Knochen ab. So, und dann musst du gucken, kann ich mir das dann als Frau leisten? Wie gut ist denn mein Knochen? Wenn ich schon mit so einer kleinen Osteopenie in die Wechseljahre starte, dann wird das echt schwierig ohne Östrogene. Wenn ich jetzt sage, ich habe gar keine Probleme, ne? Und meine Knochen sind richtig gut, die habe ich gut aufgebaut in meinem Leben, ne? Und ich will einfach nicht. Ich will irgendwie dieses, ne? Dann kann ich es mir vielleicht auch leisten. Aber ne, dann haben wir auch noch das Herz-Kreislauf-System. Also wir wissen ja, ne, alleine jetzt hier Herzstolpern, Herzrasen, Bluthochdruck, ne, sind alles Symptomatiken, die auftreten durch einen Östrogenmangel, ne? Das heißt, wir wissen, dass wir hier auch in der Regel gesünder bleiben, wenn wir die Hormone nehmen. Ne? Und dann nehmen wir heutzutage ein transdermales Östrogen. Das heißt, es ist kein orales Präparat mehr, weil das auch ein Thromboserisiko birgt, während wir wissen, dass es bei dem transdermalen nicht so ist. Ne? Das heißt, und sobald ich ein Östrogen nehme, muss ich auch ein Progesteron nehmen, außer ich habe keine Gebärmutter mehr, ne? Weil ich muss ja meine Gebärmutterschleimhaut schützen. Das heißt, das ist sozusagen schon mal so die Basic, ne? Um das Östrogen in meinem Körper zu erhalten, auf einem, ja, man hat immer gesagt, so niedrig wie möglich. Das ist, kommt man auch langsam von weg, dass man sagt, so, dass die Frau sich gut fühlt, ne? Weil es schadet ihr auch nicht, ein bisschen mehr davon zu haben, ne? Ich meine, das ist sehr unterschiedlich. Das sichere ich ab mit dem Progesteron. Das braucht die Frau aber auch für die Entspannung und den Schlaf in der Regel. Also mindestens 50% der Frauen, die es nehmen, brauchen es dafür. So. Und dann schaue ich noch vielleicht nach dem Testosteron. Also nicht vielleicht, sondern eigentlich unbedingt, ne? Es ist nur noch schwieriger, weil es noch nicht mal ein Präparat gibt für Frauen aktuell. Wir hoffen, dass jetzt sehr bald eins auf den Markt kommt. Aktuell ist es so, das müsste man sich dann halt anmischen lassen, ne? Extra. Man braucht dann ein Privatrezept von der Ärztin. Und dann kann man auch Testosteron super substituieren. Gibt es gerade neue Studien, die sagen, das hat gar kein Risiko. Ne? Also, und für manche Frauen, also nicht alle brauchen es, ne? Aber manche Frauen ist es echt so, die sagen, ja, das war's. Ne? Oder anders, ich sehe es zum Beispiel auch immer wieder, dass Frauen, die besser, sage ich mal, vom Energielevel durch die Wechseljahre kommen, meistens ein gutes Testosteron haben. Ne? Also das rettet dich natürlich auch, wenn du schon von Natur aus ein bisschen mehr dabei hast. Ja? Aber genau, das sind im Prinzip die drei Basic-Hormone, die man so in der Hormonersatztherapie macht.
Ich finde es ja
Und
auch interessant, dieses, es wird ja sehr stark drauf argumentiert, ne, mit dem Brustkrebsrisiko und so weiter. Aber bei anderen Faktoren wie zum Beispiel Alkohol oder Rauchen oder andere Sachen, das läuft so nebenbei. Naja, gut, da gibt es irgendwelche Menschen, die vielleicht irgendwann mal Lungenkrebs kriegen oder irgendeine andere Krebsart. Aber dass da das Krebsrisiko immens, immens hoch ist, das wird irgendwie gar nicht so stark thematisiert, habe ich so das Gefühl, ja. Also.
naja, es ist halt ein Einflussfaktor, wo ich glaube, viele Ärzte, das kennt man ja selber. Also ich habe ja, wie gesagt, ich habe in Berlin-Kreuzberg in der Arztpraxis gearbeitet und so. Und das fühlt sich dann halt auch einfach so an. Ne? Da kommt jemand rein und der macht das seit 20 Jahren so. Der raucht seit 20 Jahren, der trinkt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da Einfluss drauf mehr haben kann. Ich kann natürlich versuchen, ne, in dem Moment dem ein bisschen Empathie oder auch vielleicht auch ein bisschen Mut zu geben, ne? Oder vielleicht auch irgendetwas, was dem helfen kann. Aber am Ende wissen wir ganz genau, entweder entscheidet sich irgendwann jemand dafür aus eigener Kraft oder nicht. Das heißt, da habe ich als Arzt oder als Therapeutin, ne? Ich nehme jetzt mal die Hausärzte ein bisschen in Schutz, aber nicht das Gefühl, dass ich aber so kaum Einfluss habe, ne? Vielleicht einer oder zwei von 100, die sich wirklich darauf einlassen und das auch durchziehen, ne? Das heißt, der Bereich ist einfach wirklich. Ja, da hat man einfach ein bisschen aufgegeben, sage ich, ne? Was dazu führt, dass mich manchmal Frauen zu mir kommen, die krass schlechte Werte haben und auch sagen, ich will ja was ändern und die sind auch bereit, was zu ändern, aber da guckt keiner mehr hin, ne? Und dann sagt dann wieder, denkst du, na gut, du bist eigentlich, also du bist eine Millisekunde vorm Diabetes. Hat das dein Arzt dir nicht gesagt? Nö. Die sehen dann halt eine leicht übergewichtige Frau und denken sich, da kann ich eh nichts mehr machen, ja? Ich verstehe das wirklich, weil du bist irgendwann gefrustet. Du bist, hast jeden Tag, ne, diese Menschen vor dir und es ist auch ein zweiseitiges System, ne? Auf der einen Seite haben wir nie gelernt, für uns auch so richtig Verantwortung zu übernehmen, ne? Wir, also am Ende sind wir es. Am Ende sind wir immer diejenigen, die es aushalten müssen, so oder so, ne? Aber wir haben auch nicht gelernt zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mal damit, ne? Und schauen wir mal an, worum geht es dir denn hier eigentlich, ne? Schwangerschaften. Ich hab mir echte Gynäkologiebücher gekauft. Und die durchgelesen, weil ich dachte, jetzt bin ich schwanger, jetzt will ich doch wissen, was hier drin abgeht. Ne? Aber da bin ich, wie gesagt, wahrscheinlich auch irgendwie, ticke ich ein bisschen anders. Das finde ich, muss auch nicht jeder. Aber man sollte sich, wenn man ein Thema hat, sich schon damit beschäftigen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist diese gesamte Verantwortung, solange die nur bei den Ärzten liegt, halt auch echt immens schwer, ne? Und dass man dann irgendwann in diesen Modus kommt von nichts riskieren, nichts, lieber nichts riskieren, ne? Da stirbt die Frau ja jetzt nicht dran, ja? Sie könnte vielleicht, und wenn es nur eine ganz kleine Variante Chance ist, dass die irgendwann daran stirbt, ist das Risiko zu groß. Dann lieber sein lassen und für den Moment die sicherste Variante nehmen, ob das für sie im späteren Leben irgendwie die beste ist, ist wirklich, finde ich, kann man oft anzweifeln, ja. Aber so funktioniert unser medizinisches System nicht und dafür können aber auch die Ärzte nichts. Ne? Dafür kann im Moment niemand, dafür sind wir alle verantwortlich, ja. Wir sollten alle rausgehen und sagen, stopp, so wollen wir es nicht, weil wir zahlen alle viel Geld und das Geld wird nicht sinnvoll genutzt, weil wir es einfach nicht da investieren können, wo es hin soll, sondern wir müssen es in diese chronisch kranken Menschen investieren, die das auch bekommen sollen. Ne? Aber lass uns doch bitte versuchen, diese chronisch Kranken zu verhindern. Das würde denen auch ganz gut tun, wahrscheinlich. Also die würden ja auch davon profitieren. Und gleichzeitig halt das Geld auch haben für eine andere, also für die
Ja.
Menschen, die gesund bleiben wollen. Ja.
Und es ist ja auch ein tatsächlich großer Wirtschaftsfaktor, wenn du dir mal überlegst, dass die Hälfte der Bevölkerung, sagen wir mal, also die Frauen, die arbeiten gehen, kommen ja irgendwann in diese Phase der Perimenopause oder Menopause und da habe ich ganz viele in der Beratung, die einfach nicht mehr können und auch nicht mehr wollen. So wie du sagst, sie wollen dann reduzieren oder aufhören oder kriegen es einfach nicht mehr so hin, wie sie es sonst geschafft haben. Und das heißt, die kriegen dann schlechte Bewertungen. Ja, die kommen in Konflikte oder keiner versteht, was ist mit der eigentlich los. Ja, also das heißt, die Arbeitskraft und Arbeitsleistung und auch Akzeptanz, Wertschätzung und so weiter, das sinkt alles immens. Und das hat natürlich also wenn man in Krankheitstagen rechnet, auch eine monetäre Belastung für die Unternehmen. Und da frage ich mich, wieso sind Unternehmen da noch nicht so bewusst dran, zu sehen, Wechseljahre ist ein wichtiges Thema auch wirtschaftlich. Ja, nicht nur, dass wir für unsere Mitarbeiterinnen vielleicht dieses Thema mal aufmachen, damit sie auch sich da mehr informieren können oder dass man mehr Verständnis untereinander entwickelt, sondern es hat einfach auch eine wirtschaftliche Auswirkung, ne?
Ja. Naja, ich denke mal, alles, was wir vorher besprochen haben, erklärt halt genau das, ne? Ich glaube, viele Unternehmen haben es überhaupt einfach nicht auf dem Schirm, nicht, weil sie es nicht wollen, ne? Also, wir könnten natürlich immer jetzt, wenn wir ein bisschen unter uns Frauen sind, unterstellen, dass da ein Mann sitzt, der gar nicht möchte, dass Frauen so viel Karriere machen, aber lassen wir das mal weg, ja? Sonst hört uns gleich auch niemand mehr zu. Aber nein, also gehen wir mal davon aus, einfach, dass das einfach nicht im Kopf ist, ne? Dass es einfach nicht ist, also. Selbst in unseren Bereich, in unseren, sag mal, Fachkreisen von Therapeuten, die sich damit wirklich viel beschäftigen. Wir haben selber von so vielen Dingen noch überhaupt keine Ahnung. Wir wissen so viel nicht. Ja? Wie oft kriegen wir Fragen gestellt, weil es keine Studien dazu gibt, weil sich damit noch niemand beschäftigt hat. Ja? Da ist doch ganz klar, dass selbst dass der Rest irgendwie überhaupt noch gar nicht weiß, wohin soll denn hier die Reise gehen? Was mache ich denn eigentlich? Also allein schon zu entscheiden, was brauchen die Frauen denn jetzt eigentlich, wenn es denen allen nicht so gut geht? Okay, Aufklärung, klar, das ist der erste Schritt. Ne? Jetzt haben wir ChatGPT und das Internet und alles, da kann sich ja theoretisch, ne? Ich glaube, das haben wir fast geschafft, dass die meisten Frauen schon irgendwie in den nächsten Jahren wahrscheinlich, wenn sie in die Wechseljahre kommen oder Symptomatiken haben, zumindest die Idee haben könnten, eher die Idee haben könnten, es könnten die Wechseljahre sein. Ich glaube, diese Bewegung. Die gibt es schon. Ne? Was jetzt der nächste Schritt ist, ist wirklich Hilfe. Ne? Also das ist halt immer noch, ja, ich gehe ja in viele Unternehmen. Ne? Also ich bin beim Jobcenter und ich bin in Krankenhäusern, auch in Pharmaunternehmen. Wenn da, meistens sind es irgendwelche Frauen, die selber Erfahrungen gemacht haben und sagen, so, jetzt müsste mal der ganzen Belegschaft klargemacht werden, worum es hier eigentlich geht. Also ich hatte wirklich lustigerweise eine, die hat gesagt, sag denen aber in deinem Vortrag, dass die Hormone nehmen sollen. Sag ich, na gut, also so arbeite ich jetzt nicht, aber ne, weil die gesagt hat, es hat mein Leben verändert und ich wäre jetzt nicht hier und ich würde nicht diese leitende Position halten, wenn ich nicht die Hormone gefunden hätte. Bitte, bitte sag denen das. Ne? So, also so läuft es eigentlich häufig. Ne? Aber
Und
es
ich
ist
glaube
schon.
übrigens auch, Männer sollten auch Aufklärung bekommen. Ja, weil die verstehen ja oft die Zusammenhänge nicht oder das Verhalten nicht oder warum geht es denen jetzt so schlecht und so weiter. Also das ist, glaube ich, so ein Miteinander-Thema, ne, was man wirklich mehr in die Aufklärung bringen sollte.
Absolut. Und es ist ja auch nicht so, als ob die Männer nicht alt werden. Ne? Das muss man ja auch
Ja.
nochmal festhalten. Also
Was, werden die alt?
Ja, die werden alt auch. Und die leiden auch darunter. Die haben halt aber nicht diesen extremen Gap. Und und das Unfaire ist halt, dass wir Frauen uns ja, das ist ja auch studienmäßig belegt, dass wir uns ja in der Regel gesünder ernähren, dass wir auf die Dinge mehr achten und dass wir dann trotzdem nur durch den Hormonabfall in vielen, ne, also beim Bluthochdruck ist das zum Beispiel so, ne? Wir haben vor den Wechseljahren, ich glaube, 30, 40, weiß ich gerade die Zahl nicht, aber wirklich, also über 30% weniger häufig hohen Blutdruck. Und nach den Wechseljahren sind wir gleich oder haben häufiger hohen Blutdruck. Ich meine, ne, und diese Frauen in den Wechseljahren, die machen ja alles, damit es ihnen besser geht. Das heißt, die machen noch mehr Sport, die ernähren sich noch gesünder und so weiter. Und trotzdem stehen sie danach schlechter da, als, sage ich mal, die Männer, die sich davor, ne, also die nicht so viel versuchen, es besser zu machen, häufig, ne? Aber Männer haben auch total viele Präventionsthemen, ne? Die werden auch nicht gesund alt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja jetzt nicht, bei Frauen ist es jetzt, sind es die Hormone, die dazukommen. Auch Männern fehlt das Testosteron. Ja? Es ist nicht ganz so einfach zu substituieren wie bei Frauen. Ne? Und es ist wahrscheinlich sogar noch schwieriger, einen Arzt zu finden, der Männern einfach mal so Testosteron aufschreibt. Also einfach mal so sollten sie es eh nicht machen, weil natürlich sollten sie es testen und sie sollten auch gucken und sie sollten es auch mehrmals testen. Ne? Es ist anders als bei den Frauen. Also ein einmaliger Testosteronmangelzustand heißt nicht automatisch, dass der Mann automatisch immer unter Testosteronmangel leidet. Ne? Aber auch da gibt es Probleme. Ne? Ein Mann, der, sage ich mal, auch über die Jahre ein bisschen zu viel Bauchfett angesetzt hat, der kann in einen Kreislauf von zu viel Östrogen und zu wenig Testosteron geraten, aus dem er vielleicht auch nicht mehr alleine rauskommt. Da gibt es auch Studien zu, die sagen, ja, und da würde Testosteron den Männern auch helfen. Und ich meine, die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die da dranhängen, ne, die sind ja auch für den Mann belastend. Also die sind für
Ja,
uns alle
klar.
belastend. Ne? Wir brauchen alle Prävention. Bei uns Frauen ist es halt nur extremer. Es ist ein kürzeres Zeitfenster, in dem, ne? Also wenn man mal sagt, bei uns geht es allen so langsam bergab, dann geht es bei uns halt so und dann geht es bei uns so weiter. Ne? Und das ist halt etwas, wo man sagt, und hier können wir ja ganz gut auffangen an dieser Stelle. Ja? Das sollten wir einfach für alle Menschen, ja, viel mehr in die Prävention und gerade auch dann in die Labordiagnostik. Ne? Da gibt es eine ganz tolle Ärztin, Nephrologin, die Elena Orfanus-Böckel über Nährstofftherapien. Da bin ich wirklich absoluter Fan von. Die hat tolle Bücher geschrieben, mach mal ein bisschen Werbung für sie, weil alle, die jetzt unabhängig von Hormonen wissen wollen, was brauche ich denn sonst alles noch? Und die redet aber auch über Hormone. Tolle Bücher, einfach mal reinschauen, weil die halt ganz klar sagt, ne, wenn wir gut aufgestellt sind mit allem, dann sind wir stabil und robust. Ne? Und umso mehr ist, ne, und umso jünger wir sind, umso mehr können wir diese ganzen kleinen Baustellen, wo es da ein bisschen fehlt und da nicht ganz perfekt läuft, auffangen. Und wenn dann aber, sag ich mal, das Alter und dann vor allem die Wechseljahre dazu kommen, dann crasht das System. Und dann merken wir auch den Nährstoffmangel vielleicht nicht. Aber sobald wir das mit Hormonen ein bisschen vielleicht aufgefüllt haben, dann, sage ich mal, sehe ich bei fast bei all meinen Frauen, dass die natürlich davon profitieren, wenn sie einen guten Vitamin-D-Spiegel haben, wenn sie einen guten Eisenwert haben, ne? Wenn sie Selen, Magnesium, Zink, wenn sie mit allen Stoffen gut ausgestattet sind, dann geht es denen natürlich besser. Wir wissen, dass das für Gefäßgesundheit, für alle Bereiche, ne, elementar ist. Und wir wissen auch, dass wir ganz häufig, und das teste ich ja auch jeden Tag in meiner Praxis, alle Nährstoffmängel haben. Ja, also diese Panik vor zu viel, die kann ich nicht bestätigen. Ne? Ich sehe in meiner Praxis genau das Gegenteil von wirklich sich gesund ernährenden, ja, teilweise sogar schon substituierenden Frauen, die trotzdem lange oder oft immer noch im Mangel sind oder immer noch, sage ich mal, in so einem Bereich, wo man sagt, oh, gerade so in den Referenzbereich geschafft, wahrscheinlich reicht das nicht. Lass uns doch sicherheitshalber einfach ein bisschen weiter nach oben schwenken mit den Werten, die gesund machen. Ja? Warum sollen wir denn, ne, da unten rumkrepeln, wenn wir doch es gar nicht schadet, wenn wir ein bisschen mehr davon haben und dann sicher sind, ne, dass wir einfach stabil bleiben können in unseren ganzen Stoffwechselprozessen? Ja? Es ist für mich nicht nachvollziehbar. Ja? Und ich sage dann auch immer zu den Menschen, die sagen, soll ich dann wirklich so viele Tabletten oder so Medikamente nehmen? Sage ich immer so, naja, stell dir das anders vor. Ich meine, das ist ja Wellness, ne? Du putzt dir die Zähne, damit sie keine Löcher kriegen und du nimmst Nährstoffe, damit du immer gut ausgestattet bist mit allem. Ja? Und lass sie uns testen. Nimm sie nicht einfach so. Ja? Verstehe ich auch. Ja? Es gibt Frauen oder, also wir sind es ja hauptsächlich, es sind Menschen, die können wirklich, können aus nichts alles machen. Ne? Die ernähren sich vielleicht gar nicht gesünder, aber die schaffen es irgendwie, die Stoffe anders zu verwerten. Eine Patientin braucht 1000 Einheiten Vitamin D, eine andere 10.000 am Tag. Ne? Das kann ich nur durchs Testen herausfinden. Und das ist Prävention für alle. Das brauchen nicht nur Frauen. Das brauchen die Männer ganz genauso, ja.
Erzähl doch nochmal mit deiner App, die du entwickelt hast, was kann man da damit machen oder was ist da der Vorteil auch in Zusammenarbeit mit dir vielleicht? Erzähl mal.
Genau, also genau um meine Zusammenarbeit geht es. Ich habe eigentlich versucht, das, was ich in meiner Praxis mache, als digitale, also ich habe es versucht zu digitalisieren, weil ich erstens selber gedacht habe, ich hätte gerne mehr Daten, ich hätte gerne mehr Informationen über die Frauen, weil es einfach ja, ne, wir haben ja darüber gesprochen, gleich am Anfang, Symptomatik zu Zyklus ist sehr aussagekräftig, Temperatur wäre super, ne? Viele Dinge, Anamnese, eine ausreichende Anamnese, das mache ich jetzt ja alles in meinen Gesprächen. Das kostet die Frauen natürlich auch relativ viel Geld, also bei mir nicht, aber normalerweise, ne? Also effektiv arbeiten geht wahrscheinlich auch anders, aber egal. Ich habe eigentlich gedacht, das, was ich jetzt tue, ne? Nämlich mir anzuhören, was brauchen, also woher kommen die Frauen? Ich sage mal, erzähl mir deine Hormonanamnese, erzähl mir alles über dein hormonelles Leben. Ne? Also hast du deine Periode früh bekommen? Ne? Das können alles so kleine Indizien sein, was macht die Symptomatik gerade? Ne? Ich meine, bei einer Frau, die 60 ist und sagt, ich habe Gelenkschmerzen, gut, da muss ich vielleicht nicht mehr gucken, aber es lohnt sich trotzdem. Ne? Das heißt, ich versuche eine gute Anamnese zu machen. Ich versuche die Symptome im Verhältnis zum Zyklus zu tracken und ich möchte gerne die richtigen Laborwerte haben. Und da bin ich auch ehrlich, umso mehr, umso besser. Aber ich verstehe auch, das ist alles Selbstzahlerleistung. Aktuell übernimmt es noch keine Krankenkasse. Wenn Frauen sagen, nee, das ist mir zu teuer. Das heißt, was ich jetzt in meiner App anbiete, ist einmal, dass die Patientinnen oder müssen ja nicht unbedingt Patientinnen sein, sondern es Frauen einmal eine Anamnese ausführlich machen. Sie machen, können dann ihre Symptomatik im Bezug zu ihrem Zyklus testen, tracken. Und dann können sie auch, kriegen sie von uns auch Hinweise zu, welche Laborwerte sinnvoll wären, ne? Auch an welchem Zyklustag sie getestet werden sollten. Und dann kriegen sie noch eine lange Liste von möglichen Nährstoffen und weiteren Hormonen, die ganz sinnvoll wären, sich auch mal anzuschauen. Es ist ein bisschen abhängig davon, wie alt bist du vielleicht. Ich würde einer älteren Frau immer noch was anderes anbieten als vielleicht einer 35-Jährigen. Das ist schon noch ein bisschen individualisiert. Aber es ist eine lange Liste, die man nicht machen muss. Aber umso mehr, umso besser natürlich. Und es gibt Menschen, die sagen, ich möchte es einfach jetzt mal wissen. Dann schaue ich mir halt mal alle Werte an. Und dann können Sie sich auch, aktuell ist es so, wir verlinken nur zu den Laboren, die private Blutentnahmen anbieten. Ne? Wir sind aber schon in Kooperation mit dem IMD zum Beispiel in Berlin und wollen das dann auch noch digitalisieren. Ne? Also, dass die Patientin dann zum Beispiel entweder etwas nach Hause geschickt bekommen, damit in ihre Arztpraxis gehen und das dann ans Labor geht und dann in die App. Oder dass sie halt direkt ins Labor gehen, dort Blut abgeben und das dann auch in die App gespielt wird. Aktuell wäre es aber noch so, wir sind ja auch ein Start-up, was quasi ohne Geld oder kaum Geld bis jetzt gebaut hat. Aktuell ist es so, dass wir das noch nicht können. Ne? Wir haben noch keine Schnittstelle. Wir müssen die Frauen gehen hin, kriegen ihre Werte und geben sie per Hand ein. Aber wenn das alles drin ist, dann können die Frauen sich erstmal natürlich schon selber einen Überblick verschaffen, so ein bisschen. Ne? Ich habe eine KI trainiert, die das sozusagen auch die den Frauen Erklärungen liefern kann für viele Symptomatiken, ne? Für viele Zustände. Was wir heutzutage in Deutschland nicht dürfen oder auch in anderen europäischen Ländern ist, zum Beispiel jetzt Daten sammeln und die dann auch über eine KI auswerten lassen. Das ist nicht erlaubt, ne? Das heißt, was wir gemacht haben, ist ganz klar zu sagen, es gehört eh in die Hand eines Therapeuten, ne? Wir haben also ein Dashboard, also ein Therapeutenboard entwickelt, parallel zu der App für die Frauen. Die Frauen kriegen einen Code in ihrer App und können damit zu einem Therapeuten gehen, der sagt, ich möchte gerne auch Frauen in den Wechseljahren beraten. Also hier mit der Aufruf. Können sich jederzeit gerne Ärzte bei mir, Therapeuten melden. Ich meine, wir haben auch schon einige, die das ausprobieren werden, aber die sagen, ich kenne mich jetzt einfach nicht so richtig gut aus mit dem Thema, aber ich möchte gerne. Weil was wir anbieten in dem Dashboard ist, du kannst dann automatisch auf die Anamnese der Frau zugreifen, du kannst auf die Symptomatik, auf die Laborwerte zugreifen, du kannst dir das über unsere KI auswerten lassen auch. Also du musst nicht alles lesen, wenn die, sag ich mal, die Frau so, das wird ja sozusagen auch so zusammengefasst und auf die Wechseljahre bezogen ausgewertet. Und die kriegen auch quasi eine Art von Agentensystem, ne? Also von Agenten, die zu dem Bereich Symptomatik, zu dem Bereich Hormone und so weiter den Arzt auch beraten können, ne? Die können also auch Informationen geben, auch auf Studien zugreifen, auch sagen, ob das jetzt zum Beispiel leitlinienkonform ist. Und der Therapeut kann quasi auf so einer Art Auswertungsebene sich alle Symptomatiken immer zum Zyklus anschauen. Ne? Also er kann im Prinzip die Frau einfach auswerten, Punkt. Und zwar auch, wenn er vielleicht noch nicht so viel Ahnung von Wechseljahren hat. Ja, weil das ist natürlich auch, ich weiß, dass es viele ganzheitlich Therapeuten, also ganzheitlich oder integrative Therapeuten ausprobieren wollen, weil natürlich das auch deren Leben einfacher macht. Ne? Du kannst auch die Supplements eingeben, die du nimmst, du kannst die Hormone eingeben und dir natürlich das alles im Verhältnis dann anschauen. Ne? Und das ist natürlich, Für viele immer noch sehr viel Arbeit, das in ihren Praxen auszuwerten. Das versuchen wir zu digitalisieren. Aber die Einladung steht, es ist wirklich auch für Therapeuten, die sagen, ich möchte mich damit beschäftigen, ich möchte Frauen helfen, ich weiß nur nicht wie.
Wie
Ja.
teuer ist das Ganze? Also
Genau,
für
es
die
ist sehr
Frauen?
unterschiedlich. Also bei den Therapeuten wird es so sein, dass das abhängig davon ist, wie viele Patienten sie damit behandeln. Ne? Ich meine, jemand, der nur 5 Patientinnen erstmal hat, der zahlt, weiß nicht, 10, 15 € im Monat. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber es sind, ne, wo man sagt, es ist okay. Und man muss dafür nicht vergessen, auch für die Therapeuten, es ist eine Privatleistung. Ne? Ich versuche es zu maximieren, also ich versuche das Beste für alle rauszuholen. Ne? Die Frauen werden immer noch was zahlen müssen, aber die müssen keine 2 vollständigen Termine mehr beim Therapeuten zahlen, sondern die zahlen dann halt nur den einen. Ne? Und der Therapeut wird wesentlich weniger Arbeit in den Fall investieren müssen. Ne? Kriegt das viel schneller hin, als wenn er das alles selber macht. Ne? Und für die Patientin wird die App wahrscheinlich, und das kann man jeden Zeit monatlich kündigen. Also ich kann auch sagen, ich track mich jetzt mal nur einen Monat, um mir das anzuschauen und hört dann wieder auf. Wahrscheinlich ganz klassisch wie alle anderen auch, 5, 6 € im Monat kosten erstmal. Ne? Was wir über die App auch anbieten, ist eine Auswertung, ne? Die dann sozusagen über mich noch läuft und unser Agentensystem. Das heißt, wer jetzt erstmal keine Therapeutin hat oder einfach auch erstmal nur, ohne irgendwo hinzugehen, zu wissen wollen, na, wo stehe ich denn gerade, ne? Der kann sich das quasi auch von mir als Report ausarbeiten lassen und bekommt das dann, das kostet dann allerdings auch, aber wie gesagt, auch wesentlich weniger, als wenn du jetzt einen Therapeuten aufsuchen würdest, ne?
Ich habe ja letztens da war ich bei dem Workshop von der Sabrina Rizzo, die war hier auch schon im Podcast letztes Jahr. Und dann war ich bei ihrem Workshop in Hamburg. Das war so ein Thema Kommunikation, Manipulation, also so ein ganz anderes Thema als Hormone. Und an einem Tag kam, also gleich am ersten Tag, das war ein zweitägiger Workshop, kam Frau Dr. Algenstedt dazu aus Hamburg. Und ich dachte noch so, hä? Ich verstehe jetzt gar nicht, was ist denn jetzt los? Das war doch jetzt ein ganz anderes Thema. Und dann hat die einen Vortrag gehalten, genau zu diesem Thema Hormone, Wechseljahre, was kann ich tun, was gibt es für Möglichkeiten und so weiter. Also so ein Aufklärungsvortrag, ja, war wirklich umwerfend. Und irgendwann sagte die Sabrina dann, ja, sie hatte nämlich selber so viele Symptome und so weiter. Und ist durch die Frau Dr. Algenstedt eben wieder so ins Gleichgewicht gekommen. Und die war, ja, und die hatte die Intention, aufzuklären, was du vorhin sagtest, in einem ganz anderen Rahmen, wo man dachte so, hä, ich kriege jetzt die Verbindung gerade nicht so hin. Aber es war super, ja, weil auf einmal waren wieder, weiß ich nicht, 20, 30 Frauen mehr mit diesem Thema in Verbindung, ja. Also die Frau Dr. Eigenstedt kann ich dir auch ans Herz legen, kann ich den Kontakt mal herstellen. Also
Super
das
gerne.
ist wirklich, die ist auch super engagiert und ich glaube, da könnte vielleicht auch was gehen, ja.
Ich bin eh vollständig für Kooperationen. Ne? Ich finde, wir Frauen sollten ganz viel und ganz cool, weil das können wir ja richtig gut kooperieren, ne? Und
Ja.
unterstützen. Das müssen wir echt noch ein bisschen besser hinkriegen. Deswegen, also
Ja.
jeder, der, wir suchen gerade auch jemanden für Marketing und Vertrieb. Eigentlich suche ich noch eine Co-Founderin. Also auch hier der Aufruf, wenn es jemand hört und Interesse hat.
Cool.
Und jeder, der Lust und irgendwie sich berufen fühlt, hier mitzumachen, ne, kann sich gerne bei uns melden. Also ich finde wirklich, umso mehr, umso besser. Und die Aufgabe ist noch echt groß, ne? Also die Aufgabe Frauengesundheit und überhaupt Prävention ist wirklich noch eine große. Da brauchen wir ganz, ganz, ganz viel Power, ganz viel
Ja.
Unterstützung.
Vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Ich habe nämlich manchmal auch Frauen in der Beratung, die sind schon so um die 60 oder die sagen dann, ach, das Thema habe ich schon hinter mir, ja, da muss ich jetzt nichts mehr machen oder kann ich vielleicht auch gar nichts mehr machen. Was ist denn mit diesen Frauen, die schon in der Postmenopause sind? Können
Ja.
die da noch was machen?
Ja, also gerade mit 60, ne? Überleg mal, hast du vielleicht noch 35 Jahre? Das ist ja nicht nichts, ne? Ja, also es ist nicht mehr ganz so einfach, ne? Ich würde immer sagen, eine Frau mit 60, die sollte sich nochmal anders durchchecken lassen, ne? Eine Frau, die in der Perimenopause ist, die muss jetzt nicht zu gucken, wie sind denn meine Gefäße so aufgestellt, außer die hat vielleicht eine familiäre Disposition in der Hinsicht, ne? Aber was man weiß, ist, dass Hormone nichts reparieren können, die können nur erhalten. Das heißt, wenn ich jetzt sagen wir mal, wenn meine Gefäße schon durch den Hormonmangel in dem Falle vielleicht mindestens 10 Jahre gelitten haben, kann sich das auch schon in den Gefäßen zeichnen, ne? Und das bedeutet einfach mehr Arteriosklerose. Und wenn ich dann wieder Hormone sozusagen zufüge, dann gebe ich auf einen, ja, ne, also es ist vielleicht, weiß ich mal nicht, wie man das erklären soll, aber es ist im Prinzip ein System, was dann schon ein bisschen, ne, belastet ist. Und wenn ich dann da wieder Bewegung reingebe, ne, in so ein Gefäß, was dann vielleicht schon mehr Ablagerung hat, dann kann das natürlich häufiger zu Schlaganfällen zum Beispiel führen und so. Ne? Das ist auch das, was aus der WHI-Studie rausgekommen ist. Ne? Ja. Dass ältere Frauen, dass man da nicht mehr geschützt hat, man hatte nicht so einen richtig positiven Effekt, ne? Aber die Nebenwirkungen waren größer. Mhm. Wenn aber, ne, eine Frau gesunde Gefäße hat und kaum Ablagerung, ja, dann spricht überhaupt gar nichts gegen einen späteren Beginn. Ja?
Wie kann man das denn checken?
Man macht einen Ultraschall, ne, an den Halsgefäßen. Ja.
Ah, ja,
das ist bei Frauen eigentlich das Entscheidende. Bei Männern schaut man immer eher am Herzen, bei Frauen am Hals. Und wenn die da okay sind, dann gibt es keinen Grund. Dann würde ich immer ganz langsam anfangen, ne, weil das System kennst du nicht. Nee, würde ich nicht dann, ne, manche packen dann gleich die dreifache Dosis oder so drauf. Da würde ich mal sagen, langsam, ne, also einfach gucken. Aber es gibt kein Durch. Es ist nicht so, dass es ein schlechter Zustand ist, der dann wieder gut wird, sondern es ist ein schlechter Zustand, der bestehen bleibt und das System adaptiert. Also es passt sich an. Ne? Es passt sich an den Zustand an und lebt damit, nicht mehr so viel Energie zu haben, nicht mehr so schön auszusehen, nicht mehr so viel Haare zu haben, keine gesunden Knochen, keine gesunden Gefäße. Also ich übertreibe jetzt, ne? Aber im Prinzip, ne, das ist
aber irgendwie ist es schon so.
Wo wir am Anfang waren, ne? Da muss man durch, das hält man halt aus und so, das können wir ja gut. Ja. Das heißt, es gibt kein Durch. Ne? Es gibt kein Durch, es gibt kein Ende. Es gibt Menschen oder Frauen, die kommen damit gut klar, trotzdem. Ne? Ich will das wirklich keiner absprechen. Das ist auch herzlichen Glückwunsch. Ne? Aber ich finde, auch diese Frauen müssen sich wirklich zurückhalten. Ja? Also ich lese das ja manchmal in Foren, wenn dann immer wieder geschrieben wird, ja, ich habe gar keine Probleme und die anderen Frauen drehen halb durch. Und ich mir denke, Mädels, Empathie, lasst uns doch, ne? Also ich freue mich für jede, wirklich, ich freue mich für jede Frau, die keine Symptomatik hat. Ich weiß, wie schlecht es ist, ja. Lasst uns doch gemeinsam das irgendwie, ne, dann die Frauen unterstützen, die halt irgendwie es nicht so gut getroffen haben, ne, oder die halt einfach zumindest an dem Punkt mehr leiden, ja. Und da jetzt schon wieder anzufangen und zu sagen, ja, mein Gott, jetzt stellt euch mal nicht so an und übertreibt es jetzt mal nicht, das, also nee, das ist nicht cool, ne, da muss man ganz ehrlich sagen, das macht die Frauen hier nicht schwach. Ja, das ist, also das finde ich wirklich, sollte man festhalten. Diese Aufklärung und dieses Bewusstsein, sich damit auseinandersetzen zu dürfen, ne, und zu erklären, zu verstehen. Manche Frauen brauchen wirklich nur eine Erklärung und das reicht denen schon. Die kommt nicht zu, ich gebe ja nicht jeder Frau, ich würde ja nicht jeder Frau automatisch Hormone empfehlen. Ne? Ich höre mir natürlich an, was will die dann? Ist die bereit dafür? Und wenn sie nicht möchte, dann bespreche ich das mit ihr. Und wenn sie am Ende aus dem Gespräch geht und sagt, du hast mich jetzt hier nicht überzeugen können oder das macht für mich trotzdem, dann helfe ich dir doch trotzdem an allen Enden, wo es halt geht. Dann nimmt sie halt nicht die Hormone. Na, ist doch in Ordnung. Ist doch ihre Entscheidung, ihr Körper, ihr Leben. Ja? Mhm. Aber es schwächt keine Frau, wenn wir sie aufklären, ja, und wenn wir hier mal die Trommel wirbeln für Wechseljahre.
Ich fand das schwächt interessant. Keine Frau. Ich habe letztens den Newsletter, den aktuellen, gelesen von Pink Stinks. Die sind, glaube ich, auch in Berlin oder in Hamburg, weiß ich jetzt gar nicht. Naja, jedenfalls war die Überschrift, Wechseljahre sind politisch. Und das hat mich total angesprochen, weil ich dachte, ja, genau, ja. Es ist nicht nur ein individuelles Problem oder eine Phase oder sowas, sondern es ist politisch, es ist wirtschaftlich, es ist ein gesellschaftliches Thema, was alle betrifft. Ja, es betrifft ja nicht nur die Frauen, also deren Körper oder auch das ganze interaktive Miteinander, sondern eben alle. Es betrifft alle. Und das fand ich richtig gut, zu sagen, Wechseljahre sind politisch. Und da gehe ich total mit, wenn du sagst, jetzt stellt euch mal nicht so an oder jetzt machen wir das Thema mal nicht so groß. Ne? Wo ich denke, ja doch, es ist groß. Ja, es ist auch da. Man kann es nicht wegdiskutieren. Ja. Ne?
Man kann doch, also ich finde es schon, ne, wenn 30% der Frauen sagen, sie sind so stark betroffen, dass sie ihren Job hinschmeißen oder ihre Arbeitszeit verkürzen wollen und sich man und dann sich jemand hinstellt und sagt, jetzt macht mal nicht so eine Riesenwelle. Ja? Also ihr stellt ja ihr sorgt ja jetzt dafür, dass sich alle Frauen krank fühlen, ne, wenn ihr das so groß macht. Das kann man so stehen lassen, finde ich einfach. Ne? Also das ist so, ne, und da finde ich, kann man das wirklich. Dafür gibt es ja jetzt die Studien, ne, die belegen, was der Hormonmangel mit uns Frauen macht im Körper. Und das sind viele Prozente in vielen Bereichen, ne, in denen es uns schlechter geht. Punkt. Ich diskutiere nicht über Studien, dafür haben wir sie. Das ist nicht meine Meinung, sondern das ist bewiesen. So, und jetzt machen wir jetzt daraus, wir klären alle auf und wir helfen denen, die wollen. Ja, und die, die nicht wollen und die sagen, sie kommen ohne aus, voll fein. Ne?
Wunderbar.
Aber den Frauen, den, ne, also das sorgt ja schon wieder dafür, dass vielleicht die paar, die sich jetzt getraut haben zu denken, okay, dann gehe ich vielleicht mit meiner krassen Symptoma, also bevor ich jetzt meinen Job kündige, ach, vielleicht versuche ich es doch, ne? Die lesen dann sowas und sagen sich, ja, okay, nee, stimmt, ich will jetzt auch nicht so, ne? Dann, ach, dann lasse ich es doch lieber.
Ja.
Nein, es ärgert mich. Es macht
ja,
mich
voll, mich
es
auch.
Es ist unnötig und es ist auch nicht, es ist auch nicht empathisch. Mensch, lass uns doch ein bisschen empathischer miteinander umgehen einfach, ne? Nur weil ich es nicht habe, weil ich es nicht brauche, ne? Und weil es vielleicht auch meine besten Freundinnen nicht brauchen, muss ich das doch keinen anderen Frauen absprechen, ja? Also warum? Warum supporten wir uns da nicht viel mehr? Ne? Also ich meine, es gibt ein riesen tolles Netz, ne? Das hört sich jetzt an.
Ja.
Aber man hört es auch immer wieder, ne? Dieses, ne? Wir sind so die krassesten Kritiker manchmal von uns Frauen selbst, ja. Also, ne, das fängt ja schon an mit dem, wie erziehst du dein Kind? Ach, guck mal, ne? So. Die, das kann die nicht und das macht die nicht. Ach, cool, Gott sei Dank. Ne? So, oder das ist aber keine gute Mutter, wenn die da ihr Kind jetzt schon so früh in die Kita, ich meine, das kennen wir ja alles, ne? Oder zu wenig oder zu viel oder überhaupt gar nicht oder so. Ne? Wir machen ja echt einiges falsch und wir haben wenig Akzeptanz für Fehler und so. Ne? Und das muss aufhören. Ne? Wenn wir Frauen mehr Einfluss und mehr auch im Leben stehen wollen, ne? Mehr teilnehmen wollen, mehr gestalten wollen und diese Welt, jetzt werden wir mal ganz groß, braucht mehr Frauen. Ja? Wir brauchen mehr aktive und politische und großdenkende Frauen da draußen. Ja? Dann müssen wir uns unterstützen. Ja? Dann müssen wir uns gegenseitig unterstützen und freuen uns über jede Frau, der es gut geht. Ja?
Das ist doch ein schönes
all die anderen,
Schlusswort, oder? Ach, Birte, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und es ist so interessant. Ich könnte noch 3 Stunden mit dir weiter darüber sprechen. Aber ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt hier Schluss und wir hängen auch gerne die Autorin mit ihren Büchern noch an, die du vorhin erwähnt hast und alle Links, die du sonst noch parat hast oder ich, also die stellen wir in die Shownotes. Ja, ich
sehr
danke
gerne.
Dir. Ja.
Maite, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Und ja, wir können nicht genug darüber reden. Ich freue mich also sehr über die Einladung und
schön.
Hat Spaß
okay.
gemacht.
Ja, mir auch. Dank dir. So, da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest einiges aus dem Gespräch mit Birte Böckel für dich mitnehmen und rausziehen. Für mich bleiben vor allem 3 Dinge hängen. Also erstens, wie stark unsere Hormone tatsächlich unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen. Vor allem oft ohne, dass wir es überhaupt einordnen können oder verstehen können. Zweitens, wie viele Frauen mit ihren Beschwerden noch immer nicht ernst genommen werden oder viel zu lange nach Antworten suchen müssen. Und drittens, wie kraftvoll es sein kann, Wissen aufzubauen, für sich selber, aber auch mit anderen und Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen und sich tatsächlich dann auch Unterstützung zu holen. Und wie ich ja schon eingangs gesagt habe, es ist so super wichtig, Veränderungen im eigenen Körper nicht zu ignorieren, sondern wirklich offen hinzuschauen, auch wenn sie vielleicht unerwartet kommen und vor allem ins Gespräch gehen mit anderen, denn damit ist man meistens wirklich nicht allein. Ja, vielleicht kannst du auch selbst für mehr Bewusstsein sorgen, also deinen Körper ernst zu nehmen und dir die Unterstützung holen, die du brauchst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst, ihn mit anderen teilst oder mir eine Bewertung dalässt. Und noch ein kleiner Ausblick. Mein Podcast geht bald in eine neue Staffel, sage ich mal, mit mehr Solo-Folgen. Darin teile ich meine Erfahrungen aus der arbeitspsychologischen Beratung und gebe dir konkrete Impulse, wie du rauskommst aus dem Funktionsmodus, klare Prioritäten setzt, dir einen Alltag gestaltest, der wirklich zu dir passt, gerade dann, wenn einfach, wenn du viel Verantwortung hast und da auch den Wunsch nach Veränderung hast. Und wenn du merkst, dass dich genau dieses Thema in deinem Alltag begleitet, dann ist das vielleicht auch noch interessant. Ich mache im Mai ein 2-Tages-Webinar für Menschen, die in diesem Funktionsmodus drinstecken, speziell für Unternehmerinnen. Darin zeige ich dann ganz konkret, wie man da rauskommt aus diesem automatischen Funktionieren und einfach besser versteht, was einen selber antreibt. Und es geht auch um typische Situationen, dass man schaut, wie man die erkennt und dann eben in denen man selbst die Verantwortung übernimmt, beziehungsweise dann eben auch Entscheidungen treffen kann, die passend sind. Ja, das ist nämlich am 18. und 19. Mai, jeweils von 9 bis 11:30 Uhr, und es ist live, ohne Aufzeichnung. Das heißt, wenn du dabei sein möchtest, ich verlinke alles in den Shownotes, dann kannst du dich da anmelden. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Ciao!